Schön, dass ihr eingeschaltet. Da sind wir mit der Folge 7 von Laufen und Liefern, Business Talk unkonventionell. Heute geht es um das Thema KMU-Finanzen. Braucht es den Visionär oder doch den Erbserzähler? Für viele Unternehmerinnen gehören die Finanzen ja eher zu den trockenen und mühseligen Materien. Aber doch braucht jedes Unternehmen einen Überblick über seine Zahlen, Vermögenswerte und über die Aufwendungen, damit es erfolgreich bestehen kann. Wir fragen uns heute unter anderem, wie erkenne ich als Unternehmerin, ob meine Firma finanziell auf gutem Weg ist, wie entwickle ich ein rentables und zukunftsfähiges Geschäftsmodell oder auch, welche Fähigkeiten braucht ein CFO und Finanzchef und vor allem, wie finde ich so jemanden. Jetzt bei mir ist der Profi, der uns viele von diesen Fragen hoffentlich beantworten kann, Dr. Christian Kurz. Zur Transparenz noch, wir kennen uns seit mehreren Jahren, wir sind miteinander befreundet und wir haben auch schon gemeinsame Projekte zusammen betreut. Christian, schön bist du da. Stell dich doch kurz selber vor.
Ja, vielen Dank, Andreas, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, zu mir persönlich, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert mit Vertiefung Finanzen und Unternehmensberatung. Ich habe während dem Studium schon die Möglichkeit gehabt, ein paar Mal in London zu sein und Praktika zu machen im Bereich Kapitalmärkte bei Banken und Asset Managern. Ich habe danach im Studium knapp 5 Jahre lang als Portfolio-Manager geschafft für einen alternativen Asset Manager in Zug. Und nach diesen 5 Jahren habe ich gefunden, jetzt braucht es Veränderung und bin dann zur KPMG gegangen und bin knapp 4 Jahre lang bei der KPMG gewesen. Und dort habe ich eigentlich 3 Bereiche gehabt, die ich gemacht habe. Einerseits habe ich die Pensionskasse der KPMG verwaltet und mitgeholfen, die zum Verwalten. Und auf der anderen Seite habe ich Schweizer Pensionskassen beraten in der Auswahl von Vermögensverwaltern, strategische Vermögensallokation. Und der dritte Bereich war KMUs zum Unterstützen rund um Treasury-Themen, sprich Fremdwährungsabsicherung, Liquiditätsplanung. Und nach denen 4 Jahren KPMG habe ich Chance gehabt, für jemanden zum Schaffen, der ein Liquiditätsereignis gekriegt hat, eine größere Auszahlung von Vermögenswerten erhalten hat. Und auf dieser Basis habe ich dann entschieden, unternehmerisch aktiv zu werden und habe die Capcon AG gegründet. Capcon AG ist ein Multifamily Office, wo wir wohlhabende Mandanten, Familien und Unternehmer unterstützen bei vermögensspezifischen Fragestellungen. Und nebst der Capcon AG bin ich noch aktiv als Investor und als unabhängiges Board-Mitglied bei unterschiedlichen Firmen.
Gut, wir werden am Ende vom Tag noch ein bisschen mehr zu dir privat erfahren. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht die Hälfte der KMU-Unternehmer verloren, weil es geht um Liquiditätsereignisse und KPMG und so weiter. Aber ich kann euch versprechen, der Christian Kurz redet heute vor allem über KMU und vor allem in einer Praktikersprache, so wie wir das uns von unserem Podcast gewöhnt sind. Christian, wir fragen unsere Gäste immer am Anfang, was dich auf dem Weg zu uns inspiriert hat. Was ist es bei dir gewesen? Da hast du dich ja gut können
darauf vorbereiten. Ja, da habt ihr ja schon sehr, sehr gute Episoden vorher gehabt und ja, die sind inspirierend gewesen, um da zuzulassen. Naja, für mich sind es irgendwie 3 Dinge gewesen. Einerseits, euer neues Büro ist in der Gegend, wo wir früher noch gewohnt haben und das ist jetzt wie zurückkommen und eine Art Heimspiel in der Gegend zum See. Das andere war, ein Gift, den du mir vorher geschickt hast, der recht interessant und lustig war, den fand ich einfach auch, ja, hat ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und das dritte ist die Meldung, dass Stadler Rail den Auftrag gekriegt hat von der SBB und sich da durchgesetzt hat gegen die europäische Konkurrenz. Mhm. Und das ist, denke ich, für die Schweizer Volkswirtschaft recht inspirierend, dass der Auftrag, der großes Volumina ist mit 2 Milliarden, dass der bei Stadler Rail gelandet ist.
Also nach der Bad News von Stadler dann doch noch Good News. Christian, du bist ja Gründer von der Capcon, einem Multifamily Office und auch von E18 Ventures, Beteiligungsgesellschaft. Dann bist du an 2 Hochschulen als Dozent tätig. Wie erklärst du deinen Eltern, was du machst? Also was ist zum Beispiel ein Multifamily Office?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich häufiger kriege. Letztlich geht es darum, dass wir uns als persönlicher Finanzberater von einzelnen Familien, Unternehmern oder wohlhabenden Einzelpersonen sehen und dort wirklich als unabhängiger persönlicher Berater die unterstützen. Die haben unterschiedliche Fragestellungen. Klar, wenn du Unternehmer bist und ein KMU besitzt, dann hast du unterschiedliche andere Fragestellungen, wie wenn du jetzt eine wohlhabende Person bist und bist Manager gewesen und hast einfach ein gutes Einkommen gehabt und größere Pensionskasse, die über die Jahre aufbaut. Und letztlich geht es darum, dass die Mandanten und Kunden unterschiedliche Fragestellungen haben und wir versuchen mit unserem Fachwissen und mit unseren Netzwerkpartnern die Probleme und Herausforderungen zu lösen und können dadurch eben komplett unabhängig und zum Wohle der Kunden agieren. Und sie einfach bei den Fragestellungen, die kommen können, die sehr vielschichtig sind, einfach dort zum Helfen. Mhm.
Wenn du morgen aufstehst, wie sieht dein gewöhnlicher Alltag aus? Ich meine, du kannst ja fast auswählen, was du machst oder mit den 3-4 Möglichkeiten, die du hast. Ganz kurz.
Ja, also jeder Tag ist eigentlich anders. Mhm. Es ist auch viel ad hoc, wenn Kunden Probleme, Herausforderungen haben. Es könnte ja sein, das KMU gerade in der heutigen Zeit ist einfach das Thema Negativzinsen. Ist natürlich ein sehr dominantes Thema bei sämtlichen Menschen und sowohl Einzelpersonen als eben auch KMUs. Und das kommt dann manchmal plötzlich, dass irgendwie die Bank einfach einen Brief schickt und sagt, du, ab dem 1. November gelten jetzt bei uns Negativzinsen. Mhm. Und wirst davon komplett überrascht. Und dann geht es aber darum, was sind eigentlich Lösungen? Mhm. Das eine ist das Gespräch suchen mit der Bank, aber das andere ist dann eben auch Alternativen aufzeigen. Mhm. Und dann ist das natürlich sehr ad hoc. Mhm. Dann gibt es natürlich andere Themen, wo eher immer wieder gleich sind, wo man entsprechend mit den Kunden Turnustermine hat, wo man sich an den Tisch hockt und einfach die Themen, die man regelmäßig bespricht, einfach wieder anstehen. Und dann kümmert man sich um die. Also es ist sehr sehr vielschichtig und sehr abwechslungsreich und nicht gerade monoton.
Machen wir unseren versprochenen Übergang jetzt zu unserem fiktiven KMU-Unternehmer, der Hans-Rudi Mückler, den du sicher auch schon kennengelernt hast. Er hat ja das KMU im Produktionsbereich. Und jetzt einfach mal auf eine ganz pragmatische Flughöhe. Welches sind so die Finanzkennzahlen, wo Hans-Rudi Mückler schnell erkennt, ob er unternehmerisch auf dem richtigen Weg ist?
Was ich extrem wichtig finde, ist, was sind Abhängigkeiten zu Banken? Also was habe ich eigentlich für Kredite ausstehend? Und verstehe ich aber auch wirklich, wie die Kredite strukturiert sind? Wann kann die Bank kommen und sagen, ja, du musst jetzt den Kredit zurückzahlen? Was habe ich dort wirklich für effektive Kosten? Was ist, wenn ich selber den Kredit früher noch zurückzahlen will? Also das ist sehr, sehr wichtig, einfach die Abhängigkeitsverhältnisse zu den Banken zu verstehen. Mhm. Das andere ist wichtig, was habe ich eigentlich heute für finanzielle liquide Mittel zur Verfügung, was habe ich für Fixkosten und was ist denn, wenn mir einfach der Umsatz mal einbricht? Wir haben jetzt alle erlebt in den letzten 18, fast 24 Monaten, wie herausfordernd auch mal eine Krise sein kann und dann sollte man einfach auch verstehen, was denn in so einer Situation haben wir eigentlich genügend Liquidität und wie lang langt denn eigentlich unsere Liquidität? Also sind dann sehr greifbare Dinge. Und da geht es nicht in erster Linie darum, was ist irgendwie meine Eigenkapitalrendite und Umsatzrendite. Das ist für viele Unternehmen ist das aus meiner Sicht, sind die Dinge, wo ich gerade gesehen habe, sind viel elementarer, weil da geht es dann relativ schnell. Weil gerade dann, wenn Krise kommt und dann Bank der Regenschirm, den du vermeintlich hast, einzieht, wenn es regnet. Mhm. Also sprich, musst du das verstehen.
Mhm. Da hilfst du ja den KMU-Unternehmer auch, tagtäglich in deinem Mandat. Jetzt hat Herr Mückler erkannt, dass er Geld braucht, gerade vielleicht aus dem Grund, den du gesagt hast, also irgendeine Finanzspritze. Wie geht ein Unternehmer da am besten vor? Was sind so kurz gesagt oder kurz vorgestellt Möglichkeiten, die er hat, um den Regenschirm eben wieder aufzumachen?
Ja, der klassischste Regenschirm, den man einfach aus der Vergangenheit kennt, ist dann eben die Möglichkeit zu haben, Kredit von der Bank zu kriegen. Aber immer mehr passiert es eigentlich auch, dass sich KMUs möglicherweise, je nachdem, was der Grund eigentlich von der Problematik ist, dass man dann eben aber auch sich externe Partner holt und möglicherweise auch strategische Miteigentümer holt, die über finanzielle Mittel verfügen, aber gleichzeitig das KMU, der Unternehmer, trotzdem kreativ weiter walten lassen, aber eben bereit sind, mit Risiken zu finanzieren. Und dann ist man weniger abhängig von der Bank, sondern holt sich möglicherweise entweder gibt Apple Kredit, wo wohlhabende Familie, Einzelperson ist, oder möglicherweise holt man sich aber auch einen strategischen Miteigentümer, der einfach die finanzielle Mitte mit an Bord bringen kann. Mhm.
Also redest du ja von einer Beteiligungsfinanzierung, oder? Wo über die steigt dieses Unternehmen. Jetzt sagt der Mückler natürlich jetzt, einerseits wird die nicht von der Bank abhängig sein noch weiter, aber dort holt man sich ja wirklich über das Boot, wo sich auch am Unternehmen beteiligt. Wie kannst du die Vorurteile oder die Vorbehalte ausräumen bei dieser Lösung, dass sich jemand am Unternehmen beteiligt?
Ja, ich denke, dort ist es einfach wichtig, dass man versteht, wer ist eigentlich das Gegenüber und wer wird sich eigentlich mit beteiligen. Ich glaube, da gibt es immer solche und solche. Man muss die Motivation verstehen. Man muss verstehen, wird er denn eben auch aktiv mitsprechen oder geht es jetzt eigentlich darum, dass man ja, die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, aber strategisch im Hintergrund ist. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man versteht, wer ist eigentlich das Gegenüber und was ist auch die Motivation, warum sich jemand beteiligen wird oder warum jemand dann das Kapital zur Verfügung stellt. Ich glaube, man muss da nicht per se Sorge haben, sondern muss einfach den individuellen Fall anschauen. Mhm.
Und wenn ich jetzt das Produktionsunternehmen habe und ich sage mir, ich kenne doch niemanden, der sich bei mir beteiligen will, wo findet man denn so Mitinvestoren?
In der Regel ist es halt häufig wirklich entweder aus dem persönlichen Netzwerk. Klar, jetzt sagst du gerade ja, wenn man niemanden kennt, dann ist es natürlich schwierig. Es gibt Firmen, die auf das Thema spezialisiert sind. Wir kriegen natürlich und ich kriege in dem, was ich machen darf, dadurch, dass ich halt einen gewissen Zugang zu Kapital habe, durch die Mandanten und Familien, für die ich schaffen darf, landen natürlich auch viele Anfragen bei mir proaktiv. Mhm. Sei das jetzt, dass ein Treuhänder, Steuerkanzlei Opportunitäten haben und dann gehen sie zu Single Family Offices, also eine große Familie, oder eben zu Apple, wie jetzt ich, der für verschiedenste Mandanten schafft und fragt, ist das etwas, wo ihr auf der Suche seid, wo zu euch passt, ist das in Line mit dem, was ihr machen wollt. Und dann gibt es aber natürlich Firmen, die das als Kerngeschäft machen und aber auch proaktiv am Markt sind und auf Firmen zugehen und fragen, habt ihr einen Kapitalbedarf? Mhm.
Was glaubst du oder was seid in Erfahrung, welche KMU sind heutzutage besonders investitionsfähig oder investitionswert?
Ich persönlich würde das gar nicht irgendwie auf eine Branche oder auf eine Größe runterbrechen. Mhm. Es kann sehr etablierte Firmen geben, die jetzt vielleicht in einem Geschäftssektor aktiv sind, wo man heute denken würde, das ist jetzt nicht mehr so sexy, wo du für beide Parteien, für der aktuelle KMU-Inhaber als auch für die Partei, die sich möglicherweise mitbeteiligt, sehr interessante Konstellationen ergeben können. Mhm. Ich persönlich tue das nicht reduzieren. Ich glaube sogar gerade das Thema Unternehmen, die vielleicht das Nachfolgethema haben, mit einem etablierten Geschäftsmodell, mit etablierten Kunden, kann für beide Parteien extrem interessant sein. Mhm.
Okay, unser Titel sagt ja, KMU-Finanzen, braucht es den Visionär oder Erbsenzähler? Welche Fähigkeiten braucht denn eigentlich ein guter Finanzchef oder sagen wir einfach die Person, die sich um KMU-Finanzen kümmert? Was sind so die 3, 4, 5 Aspekte, wo du sagst, das muss man unbedingt im Rucksack haben?
Ganz klar, es braucht beides. Es braucht wirklich beides. Es gibt Momente, da musst du der Erbsenzähler sein und du musst verstehen, wie deine Zahlen ausschauen, du musst verstehen, was deine Abhängigkeiten sind, du musst verstehen, wo das Potenzial liegt und dann auch dort kritisch sein. Aber auf der anderen Seite musst du auch visionär sein und musst auch bereit sein, Risiken einzugehen bzw. Chancen zu nutzen. Mhm. Sprich, wenn du dann nur der Erbsenzähler bist, ja, dann wirst du auch möglicherweise gewisse Opportunitäten, neue Investitionen in Mitarbeiter, neue Investitionen in Maschinen, neue Investitionen ins Wachstum von der Firma, die wirst du möglicherweise verpassen, weil es ist ja alles mit Unsicherheit behaftet. Mhm. Das bedeutet, du musst auch visionär sein und eine gewisse Idee haben und bereit sein, die umzusetzen und Kapital ins Hand zu nehmen. Das bedeutet, aus meiner Sicht muss Apple, der in dem KMU sich auch mit dem Thema Finanzen beschäftigt, wirklich beide Elemente beachten. Mhm. Nur Fokus auf eins ist aus meiner Sicht nicht das Richtige.
Jetzt wirst du angestellt auf Mandatsbasis vom Herrn Mückler, um so eine Finanzfachperson einzustellen. Mit welchen Ausschlussfragen oder aufgrund von welchen Qualifikationskriterien wirst du die Spreu vom Weizen trennen im Bewerbungsverfahren?
Das ist eine schwierige Frage.
Der Grand nimmt zu mit fortlaufendem Gespräch.
Ja, ich denke, das, was ich gerade gesagt habe, ob man spürt, dass jemand wirklich an beide Dinge denkt. Mhm. Es gibt dann manchmal, je größer die Firmen werden, hat man Fokus. Der eine macht rein Controlling, der nächste macht rein Finanzbuchhaltung, der dritte kommt vielleicht eher aus der Wirtschaftsprüfung und entsprechend, je nachdem, welche Vorprägung die Personen haben, können sie halt sehr eindimensional sie in ihrer Denke und Art und Weise. Mhm. Und entsprechend hast du tendenziell, wenn du irgendwie aus der Buchhaltung, aus dem Controlling kommst, aus der Wirtschaftsprüfung, bist du schon eher der, sag jetzt mal, eher Erbsenzähler-Mentalität, einfach von der Prägung, weil es ja auch wichtig ist, genau zum Sie und die Zahlen im Griff zu haben. Aber tendenziell könnte dort einfach das Visionäre fehlen. Mhm. Ich denke, das ist einfach wichtig, dass auch das Element vorhanden ist. Mhm. Weil gerade in einem KMU, wo du nicht sagen kannst, du hast etwas für Finanzbuchhaltung, Mehrwertsteuerabrechnung, Controlling, sondern wo du vielleicht ein, zwei Personen hast, die sich um viele Dinge kümmern müssen, wo dann eben auch in der Geschäftsleitung ja auch die Investitionsthemen das Thema sind. Und dann brauchst du eben auch die visionärere Denke. Mhm.
Jetzt gehen wir mal zurück zu dir als, auch als Investor, wenn du in Mücklers ins KMU würdest investieren. Würde das Vorhandensein von einem CFO für dich ein Relevanzentscheidungskriterium sein?
Nicht per se, weil es kann ja auch bereits durch die bestehenden Eigentümer abgedeckt sein. Also dass dort einfach ja ein gesunder Umgang, also jeder Unternehmer hätte einen Bezug zu Finanzen. Mhm.
Was sind denn Persönlichkeiten der Geschäftsleitung, die für dich im Rahmen von so einer Finanzierungsrunde gut ankommen?
Kommt dann aus meiner Sicht auf die Größe der Firma an. In der Regel sage ich, entscheidend ist, wer sind eigentlich die Personen, die das Geschäft führen? Mhm. Und ist es eine etablierte Firma, die einfach schon lange am Markt ist, oder ist es eine jüngere Firma? Je jünger die Firma ist, desto breiter ist es in der Regel auf unterschiedlichste Köpfe und auf unterschiedliche Personen ausgerichtet. Wohingegen im KMU-Umfeld ist es natürlich schon so, dass es sich manchmal halt ja, auf eine Person konzentriert. Und dann ist eigentlich wichtig zum Verstehen, gibt es eigentlich einen gewissen Unterbau, der dann entsprechend unterstützt, oder ist man komplett darauf angewiesen, dass man etwa externen noch mit dazu holt, der dann entsprechend die Geschäfte weiterführt. Mhm.
Schauen wir mal nach der Zukunft von unserem Produktions-KMU. Welche sind so die grössten Stolpersteine im Finanzbereich von KMU, wo man muss aufpassen, dass man auf dem richtigen finanziellen Weg bleibt?
Was sicher immer ein wichtiges Thema ist, wir sind sehr exportorientiert und es hat einfach schon auch viele KMUs, die Produkte ins Ausland verkaufen und dann entsprechend entweder in Euro oder in US-Dollar bezahlt werden. Und was ich auch schon beobachtet habe in der Vergangenheit, dass man einfach sich der Risiken, dass dann entsprechend der Euro oder der US-Dollar relativ zum Schweizer Franken an Wert verliert, sich einfach nicht bewusst ist. Mhm. Und auf eines bist du dann überrascht, wenn das, was du in Rechnung stellst, einfach deutlich weniger wert ist, weil einfach die Währung an Wert verliert. Mhm. Und das andere Thema ist auch das Thema Bankstrategie. Sich bewusst zum sein, dass man Kunde bei der Bank ist und quasi die Abhängigkeitsverhältnisse nicht versucht, aktiv in die Hand zu nehmen und dann auch bereit ist, mal eine zweite oder dritte oder vierte Bank sich aufzubauen, um einfach diese Abhängigkeitsverhältnisse zu reduzieren. Mhm.
Da ist ja der Schweizer sehr resistent, wir wechseln ja kaum unser Handy-Abo, aber dafür plädierst du ja wirklich, so habe ich dich auch kennengelernt, einfach, dass man da irgendwo noch mal ein bisschen Variation sieht an Möglichkeiten und nicht einfach sagt, das hat immer gut funktioniert und sich eigentlich doch ein bisschen gefangen fühlt oder in einer gefangenen Beziehung ist.
Ja.
Ab welchem Volumen lohnt sich denn so eine Währungsabsicherung? Wie viele Zuhörer sagen jetzt vielleicht, ja, wir machen 100'000 Franken Euro-Umsatz, da kann man nichts absichern oder das lohnt sich nicht.
Das kannst du auch in dem Volumen machen.
Mhm. Also, sagst du auch ganz klar, das lohnt sich schon früher.
Ja, also wenn du überlegst, wenn du jetzt einen Euro-Umsatz hast, im Gegenwert von 100'000 und dann der Euro zum Schweizer Franken 10% an Wert verliert, dann sind das 10'000 Franken. Mhm. Und die Absicherungskosten sind bei weitem nicht so teuer. Mhm. Und die Absicherungskosten musst du mit der Bank besprechen und verhandeln und fragen, was stellt die Bank in Rechnung, um so eine Absicherung zu machen. Mhm. Aber die sind bei weitem nicht bei 10%. Mhm. Je nachdem, wie du verhandelst, sind die zwischen 0,1% und vielleicht 1,25%. Man muss sich bewusst sein, was realistisch ist und das quasi auch die Bank damit konfrontieren. Mhm. Also sprich, das kann schon mit kleinerem Volumen angehen.
Also sicher ein wichtiger Praxistipp. Wir sehen auch auf unserem Mandat, dass das oftmals überhaupt kein Thema ist bei der KMU. Aber da sicher ein Plädoyer auch von dir, Christian, dass man sich da mal informieren sollte. Bleiben wir noch schnell in der Zukunft. Die Banken haben ja mit den Fintechs und den neuen digitalen Angeboten und Währungen immer mehr einen schweren Stand. Werden Banken aussterben, Christian? Oder wie sieht das in 10 Jahren aus?
Also das denke ich nicht. Also aussterben werden sie nicht. Ich persönlich erwarte einfach, dass es weiter in die Richtung geht, dass Banken immer mehr primär als Umsetzungsplattform fungieren.
Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, dass du entsprechend sagst, ich habe externe, unabhängige Berater und Begleiter, aber de facto für den Zahlungsverkehr brauchst du eine Bank. Also du brauchst als KMU und als Firma brauchst du eine Bank, um die Abwicklung, Zahlungseingang, Zahlungsausgang, die Löhne zum Zahlen, Rechnungsstellung, brauchst du das Konto. Sprich, du nimmst die Bank als Umsetzungsplattform oder wenn du als KMU gewisse Liquidität auf dem Konto hast, wo du vielleicht langfristig investieren kannst, dann hast du entsprechend auch die Bank, wo du dein Wertschriftenportfolio hast. Suchst dir aber möglicherweise außerhalb der Bank jemanden, der eben nicht abhängig ist. Mhm. Weil jemand, der bei der Bank schafft, der kriegt den Lohn von der Bank und er wird natürlich auch Karriere machen, aufsteigen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass der natürlich argumentiert aus der Sichtweise seines Arbeitgebers und nicht per se seine Beförderung bekommt, indem er langfristig fürs KMU denkt. Und da muss man einfach verstehen. Und da erwarte ich einfach, dass es immer mehr diese Differenzierung gibt und das Aufbrechen, dass einfach Finanzindustrie und Banken eher Plattform sind für die Umsetzung und externe Parteien, die Beratung und Begleitung machen.
Da fangen wir ja auch an, aktiv zu sein, also mit Schmid und Partner, gerade im Nachfolgebereich, dass man eigentlich der Kunde von einer Bank, Bank als Plattform hat und eben über externe Experten auch immer wieder neue Fachgebiete können hinzugezogen werden. Wie komme ich denn als KMU in Zukunft noch Kredit über? Von wem komme ich denn über? Weiterhin von den Banken oder wird es da, in welche Richtung geht es da?
Ja, also einerseits Banken und andererseits, wie auch vorhin andeutet, es ist schon so, dass immer mehr quasi auch Nicht-Bankenkapital KMUs zur Verfügung gestellt wird und dann man entsprechend Kredite spricht, nur eben außerhalb vom Bankensektor. Mhm. Das passiert immer mehr. In der englischen Fachsprache spricht man von Private Debt. Mhm. Man kennt vielleicht den Begriff Private Equity, also privates Eigenkapital. Da kennt man das schon. Das ist auch das, was wir vorhin mal andiskutiert haben, dass sich privates Kapital an KMUs beteiligt, aus den unterschiedlichsten Motiven und Gründen. Und so gibt es eben aber auch, dass man privaten Kredit zur Verfügung stellt. Das passiert auch immer mehr.
Okay, Crowdlending, gibt es das schon im Bereich für KMUs? Also, dass man eigentlich sozusagen über Plattformen Kredit kann beziehen als KMU, wo aber wiederum von verschiedenen Kreditgebern über eine Plattform gesprochen wird?
Ich persönlich kenne es jetzt nicht. Möchte es aber nicht ausschließen, dass es das mittlerweile gibt. Ist mir jetzt aber persönlich nicht bekannt. Kennst du aus dem privaten Umfeld, wie du gesagt hast, Crowdlending für Konsumentenkredite, da gibt es das schon. Für KMU kenne ich es jetzt so nicht.
Der nächste Praxistipp, also wer da eine Gründungschance sieht, die könnt ihr ergreifen. Das Thema Finanz ist ja auch bei der Nachfolgeplanung omnipräsent. Oft haben gerade die Mitarbeitenden oder Kindnachfolger, die das Unternehmen gerne würden übernehmen, die Vorstellung, sie können sich das doch nicht leisten. Wie soll ich das machen? Welche Möglichkeiten hat heute ein Käufer, eine Käuferin, und auch den Verkäufer, die Finanzierung irgendwie können stemmen, ohne dass man ein Haus verpfändet oder schon muss Millionär sein vor der Übernahme.
Ja, es ist so, dass man dort mit den unterschiedlichsten Banken durchaus Partner hat, die bereit sind, so Nachfolgefinanzierungen zum Übernehmen und dort zur Verfügung zu stellen. Was ich so sehe, ist, dass man bis zu 60-70% vom Kaufpreis über Bankkredite finanziert bekommt Und dann im nächsten Schritt kann es häufig auch noch sein, dass es ein sogenanntes Verkäuferdarlehen ist. Bedeutet letztlich, wenn wir jetzt mal sagen, das KMU bleibt in der Familie, und wir haben jetzt einfach mal einen fiktiven Preis, vielleicht von 2 Millionen, dann könnte entsprechend 70% von denen 2 Millionen wäre eine Bank bereit zum Finanzieren, in Abhängigkeit natürlich, wie profitabel die Firma ist und ob die Firma in der Lage ist, mit dem Gewinn den Kredit über die Zeit zurückzuzahlen. Und die anderen 30% können de facto vom Verkäufer, was vielleicht Mutter oder der Vater ist, an die Kinder finanziert werden. Das ist dann quasi auch ein Darlehen, aber nicht die Bank, sondern der Verkäufer gibt das Darlehen.
So, dass man am Schluss auf relativ wenig Eigenmittelbasis so eine Übernahme kann machen.
Korrekt. Und rein theoretisch könnte das auch, wenn es innerhalb der Familie passiert, komplett eigentlich ohne Eigenkapital passieren. Man hat das Bankdarlehen, man hat das Verkäuferdarlehen oder man macht auch nur das Verkäuferdarlehen. Sprich, dass die Mutter oder Vater das an die Kinder verkaufen und quasi über den Gewinn, wo die Firma erwirtschaftet, einfach jedes Jahr, statt dass man Dividende selber kriegt als Eigentümer, wird dann noch abgeführt, bis der Kaufpreis über die Jahre zurückzahlt ist.
Da schneidest du das Earnout-Modell an, also dass man am Anfang mal einen gewissen Teil vom Kaufpreis zahlt und nachher aber dann erfolgsbasiert sozusagen über die Jahre das nachher auch abzahlen kann. Also auch an dieser Stelle, da tun wir ein bisschen mit einem Mythos aufräumen, dass man da schon mit riesigen Eigenmittelreserven so eine Nachfolge muss angehen. Gehen wir noch ein bisschen einen Schritt weiter, gehen wir zu der E18, wo du ja auch gegründet hast und dort investierst ja selber als Unternehmer in Unternehmen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Stehst du morgen auf und sagst, heute habe ich Lust auf Nachhaltigkeit, ich schaue mir mal, was es auf dem Markt gibt?
Nein, es ist, wie du richtig sagst, über die E18 investiere ich einerseits in junge Wachstumsunternehmen, wo ich der Meinung bin, dass auf Sicht der nächsten 5, 10, 15 Jahre gewisse Nachfrage bedient wird durch Produkte, Dienstleistungen und auf der anderen Seite auch Firmen begleite und unterstütze im Zuge der Nachfolgethematik, das, was wir auch eingangs beschrieben haben. Und es ist natürlich so, dass ich sage, im Bereich von jungen Unternehmen fokussiere ich mich auf die Branche, wo ich mich am besten auskenne, sprich es ist eher im Finanzbereich, Finanzdienstleistungsbereich, wo ich den Fokus lege. Und in einem anderen Bereich, wo ich recht aktiv bin, mich beschäftige, ist der Bereich medizinisches Cannabis, wo ich eben auch für mich bewusst einen Sektor identifiziert habe, den ich langfristig sehr spannend finde und auch sehe, dass dort gewisser Wert für die Gesellschaft generiert wird, wo ich dann entsprechend proaktiv mir Gedanken mache, welche Firmen ich interessant finde. Und natürlich im Startup-Umfeld ist es auch so, aufgrund meine Funktion und Rolle, kriegst du natürlich auch unterschiedlichste Projekte auf den Schreibtisch und dann studierst du die, dann beginnst du die Gründer zum Treffen, dann versuchst du die Gründer zum Verstehen, was ist ihre Motivation, was ist das Geschäftsmodell, wie siehst du die Aussichten, denkst du, dass das auch wirklich die Nachfrage am Markt gibt, ob die Annahmen realistisch sind und dann musst du eben auch bereit sein, visionär zu denken und die Risiken dann einzugehen, beziehungsweise willens sein, die Chancen zu nutzen.
Wie erkennst du denn als Investor ein rentables Geschäftsmodell?
Das ist mit der schwierigste Punkt. Ich sage, für mich persönlich ist extrem wichtig, das Team, das Team, das Team. Ist das Team divers genug? Weil gibt es genügend Personen mit unterschiedlichen Hintergründen, die sich ergänzen, das ist schon mal extrem wichtig. Ist es so, hat man verstanden, dass es am Markt auch wirklich das Produkt, die Dienstleistung braucht? Oder ist es einfach, dass man im stillen Kämmerchen oder man ist einfach ins Berner Oberland gegangen, hat sich einfach mal ein verlängertes Wochenende eingesperrt und ist auf die Idee gekommen, jetzt machen wir das Produkt XYZ und ist der Meinung, da gibt es einen riesen Markt. Aber die Realität ist einfach eine andere. Also sprich, hat man auch wirklich schon das Feedback und die Rückkopplung gekriegt, dass es die Nachfrage danach gibt. Und für mich ist auch so, je simpler es ist, desto besser und attraktiver finde ich es. Also je komplexer und vielschichtiger, desto kritischer hinterfrage ich, ob das wirklich langfristig erfolgreich sein kann. würde es nicht ausschließen, aber dann ist es natürlich, finde ich, viel schwieriger, die Beurteilung. Mhm.
Du lernst ja an einer Hochschule Portfolio-Management. Wie würdest du es deiner Großmutter erklären? Ja, in zwei Sätzen. Was ist das?
Ja, was ich dort unterrichte, ist primär, wie sollen die Leute ihr Geld anlegen? Mhm. Und wie sollst du deine Vermögenswerte auf unterschiedliche Töpfe verteilen, dass es möglichst ertragreich langfristig ist und das individuelle Ziel erreicht. Mhm.
Und wie sollst du das?
Das funktioniert eben nicht in zwei Sätzen. Nein, es ist dann wirklich sehr individuell und das kannst du wirklich nicht so auf einen Satz oder auf zwei runterbrechen. Mhm. Und wer der Meinung ist, dass man ja dort irgendwie eine schnelle Lösung hat, das ist dann tendenziell nicht so seriös.
Mhm. Also du sagst, wenn man schnell Geld verdient, dann muss man sich fragen.
Genau, also ich kann das nicht.
Das habe ich mir jetzt gerade fragen, zu dir nämlich als Privatinvestor, wenn du am Abend in deinem E-Banking oder in deiner Trading-Lösung rein bist, in was investierst du? Aktien, Obligationen, Kryptos? Wie sieht das Portfolio aus von Christian Kurz?
Ja.
Die Töpfe hast du es vorher genannt. Ja. Was sind das für Töpfe?
Also ich fokussiere mich wirklich auf unternehmerische Beteiligungen, sprich die Aktie in den unterschiedlichsten Formen. Einerseits eben direkte Unternehmensbeteiligungen, wie wir es vorhin gesagt haben, über die E18 Ventures AG. Und dann andererseits privat und innerhalb auch noch der E18 Ventures dann wirklich auch in liquide Aktien. Und dort bin ich eigentlich sehr breit gestreut, umgesetzt über sehr kostengünstige und steuereffiziente Indexfonds und ETFs. Da mache ich keine Stockpicking und Einzelwertselektion, weil ich bin da der Meinung, da bin ich jetzt, ich glaube nicht, dass es möglich ist, da jetzt irgendwie groß zu sagen, ob jetzt Amazon, Apple, ABB, Stadler Rail, wer jetzt auf Sicht der nächsten 6 bis 12 Monate am besten performt. Mhm. Ich versuche dort einfach sehr langfristig zu denken, sehr, sehr langweilig, breit gestreut, konservativ zu investieren, aber trotzdem in Aktien und unternehmerische Beteiligungen in Form vom ETF und Indexfonds und dann eben ausgewählt direkte Unternehmensbeteiligung, wo ich mich aber dann wirklich mit dem Thema sehr intensiv beschäftige. Und da ist eben der Fokus in die unterschiedlichen Startups und im Cannabis-Bereich. Und ich mache kein Krypto.
Den Zopf machen wir lieber nicht auf, da haben wir privat schon drüber geredet und vielleicht auch nicht immer die gleiche Meinung. Jetzt habe ich dich als rationalen Technokrat kennengelernt, Christian. Haltest du dich selber an Hochschultheorien oder machst du es nach Bauchgefühl? Wo bist du da auf dem Kontinuum?
Ja, wie du weißt, ich habe meine Dissertation im Bereich Verhaltensökonomie geschrieben und mich damit beschäftigt, was wir Menschen so für Denkfehler im Entscheidungsprozess machen und wozu das eigentlich führt, wenn man jetzt gerade Entscheidungen trifft. Und das ist dann egal, ob man im KMU unternehmerische Entscheidungen trifft oder ums Geldanlage geht. Wichtig ist einfach, dass man seine Emotionen im Griff hat. Und selbstredend gelingt mir das auch nicht immer. Mhm. Aber ich versuche einfach, mich immer wieder an das zurückzuerinnern, was ich gelesen habe, was ich studiert habe, was ich selber verschrieben habe. Damit man eben diese Verzerrungen, die da so mental manchmal passieren und die Emotionen, die einem Strich durch die Rechnung machen, dass man die einfach im Griff hat. Mhm. Wie gesagt, immer gelingt, tut es mir auch nicht. Aber ich versuche, möglichst rational und langweilig Entscheidungen zu treffen.
Bring uns doch gratis die drei häufigsten Verzerrungen. Was sind so die drei Denkfehler, die wir haben in den Entscheidprozess oder die schlimmsten?
Ja, welchen ich einfach immer häufig beobachte, ist das Thema Kontrollillusion. Mhm. Was ist damit gemeint? Wir Menschen denken, wenn wir Entscheidungen treffen, haben wir Kontrolle. Das bedeutet, wenn du in der Krisensituation bist, in einem KMU, irgendwie die Umsätze brechen ein oder die Liquidität wird knapper, dann neigt man dazu, dass man schnell und aktive Entscheidungen trifft. Diese schnellen und aktiven Entscheidungen geben uns das Gefühl, dass wir Herr über die Situation werden, dass wir einfach Kontrolle über die Situation haben. Aber häufig ist das eben nur eine Illusion. Also man glaubt, dass das Handeln und das Aktivsein einem Kontrolle über die Situation bringt. Mhm. Also das ist einer, den ich häufig beobachte.
Man könnte auch sagen, es ist ein Aktivismus, Pseudo-Aktivismus, ja. Wo man dann
eingeht. Ja. Und ein anderer Punkt, der einfach häufig passiert, ist das Thema Selbstüberschätzung. Mhm. Dass man einfach sein eigenes Wissen und sein eigenes Können massiv überschätzt. Und es ist tendenziell so, je spezialisierter man ist in einer Tätigkeit, wir beide, Ärzte, Juristen, Steuerberater, Finanzberater, Vermögensverwalter, Banker, Ingenieure, Chemiker, Physiker, also je spezialisierter du eigentlich bist und je besser du bist in dem, was du tust und je ausgebildet du bist, desto eher ist man dann, meine ich, das andere Thema kann ich doch auch. Also man wird dann schnell zum Hobbyjuristen, zum Hobbymediziner. Und das kann natürlich extrem gefährlich sein. Also wenn man so sein eigenes Wissen selbst überschätzt und nicht sich klar ist, was ist eigentlich das, was ich kann und was kann ich nicht, und dann auch bereit ist, das, was ich nicht kann, mit die Expertise mit dazu zu holen oder dann auch offen zum Sie im Dialog mit Kollegen, mit Freunden, mit Mitarbeitern zum Lernen über das, was man eben nicht weiß. Mhm. Und der dritte Punkt ist für mich das Thema selektive Wahrnehmung. Da geht es eigentlich darum, dass man dazu neigt, dass der Mensch gerade in der komplexen Welt, wo wir heute sind, also wir haben so viele Informationen, Tag ein, Tag aus, unterschiedlichste Medien, NZZ, Blick, Tagesanzeiger, Handelszeitung, Bloomberg, Reuters, also man hat so viele Informationen, die auf einen einprasseln, aus den unterschiedlichen Themenbereichen, und der Mensch neigt dann eben dazu, dass er gewisse Informationen einfach ausblendet, um derer Komplexität Herr zu werden. Und dann nimmt man einfach nur noch selektiv unterschiedliche Informationen wahr. Und dann kann natürlich die Entscheidung kann natürlich extrem schief werden. Also jemand, der vielleicht tendenziell der Meinung ist, gewisse Maßnahmen rund um Covid sind deplatziert, der wird tendenziell Nachrichten eher so lesen, die halt die eigene Meinung bestätigen und umgekehrt auch.
Kommen wir zu der letzten Frage vom Fachteil, wie man den nennt. Jetzt gehöre ich ja nicht zu der Forbes-Liste von den 100 reichsten Schweizer. Das ist kein Geheimnis. Was kann ich machen, dass ich als armer Mann finanziell erfolgreich werde? Was sind deine drei Tipps?
Sicherlich das eine ist, bereit zum Sein, gewissen Grad an Konsumverzicht zum Üben. Also sprich, dass man sagt, und das ist dann losgelöst aus, welche finanziellen Verhältnisse man heute hat und was man verdient oder was man hat. Dass man sagt, als Beispiel 20% oder 30% von meinem Nettolohn packe ich auf die Seite und investiere das langfristig in kosten- und steuereffiziente ETFs, breit gestreut in unternehmerische Beteiligungen und mache das einfach jeden Monat. Das bedeutet aber, muss bereit sein, heute weniger Geld auszugeben, eben mit dem Ziel, einen Kapitalstock aufzubauen, den ich dann aber, wenn ich 55, 60, 65 bin, mich in die Lage versetzt, dass ich eben den Konsum, den ich mit 40, 45, 50 gehabt habe, eben auch mit 65, 70, 75 annähernd weiter fortzuführen. Muss ja irgendein Ziel geben, aber Konsumverzicht heute und langfristig sparen, investieren.
Ach, du nimmst uns ein bisschen die Illusion vom schnellen Geld und mir als Hedonist auch die ganze Freude, aber so wie ich dich kenne, ist da sicher viel Substanz dahinter. Christian, mir noch eine Publikumsfrage. Wenn du nur in eine Branche könntest investieren, welche wäre das?
Cannabis. Ja, das ist, ich glaube, dass das bin da überzeugt und denke, dass es ein extrem spannender Wachstumssektor ist. Gerade in Nordamerika passiert extrem viel. Man hätte einfach dort erkannt, dass das extrem spannend ist. Und das ist ein Sektor, den ich, wenn ich nur einen dürfte, in den investiere.
Gut, dann kommen wir zu unserem Gegensatzpaar. Du kennst dich sicher, du darfst nur eine Antwort geben und dich auch nicht rausschnorren. Bitcoin oder Bank?
Bank.
Investitionen in KMU oder quotierte Gesellschaften?
Beides.
Das geht nicht.
Quotiert.
Bären- oder Bullenmarkt?
Bull.
Toskana oder Provence?
Toskana.
Audi oder Mercedes?
Audi.
Theater oder Kino?
Kino.
Gut, danke dir. Was sind deine nächsten Schritte, Christian? Wohin verschlägt es dich?
Wie meinst du?
Beruflich vor allem.
Du, weiter so wie es jetzt ist, Fokussierung auf einerseits Capcon AG, die Mandanten, Familien, Unternehmen unterstützen, die ich dort begleiten und beraten darf. Andererseits mit D18 die persönlichen Investments machen. Und es hat die ein oder andere Anfrage noch für unabhängige Verwaltungsratsmandate. Dort einfach auch eine andere Sichtweise reinbringen. Mhm. Weil natürlich mein Hintergrund, mein CV ein anderer ist, wie eben 55, 60-jähriger Jurist, mir in eurer letzten Episode auch gehört. Und da glaube ich einfach, dass ich dort auch eine andere Sichtweise mit dazu bringen kann.
Ja, das ist noch eine Empfehlung, ganz spannende Folge zum Thema VR und KMU, Folge 6 mit der Sarah Schleppi, für die, die es verpasst haben. Christian, danke vielmals, dass du gekommen bist. Danke vielmals für den Austausch. Wir schauen nach vorne auf die nächste Folge. Und zwar geht es um das Thema Nachfolge in KMU, wenn der Patron seinen Klon sucht. Ganz spannend mit dem Harry Müller, meinem Geschäftspartner. Und wir gehen ein paar schwierige Fragen an. Warum scheitert Nachfolge nicht selten am Patron? Wie gehen wir als Berater mit dieser Herausforderung um? Und wie bringt man Nachfolge und Übergebende auf einen gemeinsamen Nenner? Diese Frage und viele weitere klären wir in der Folge 8 im November. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Einschalten und wünsche euch ganz gute Zeit.